Ich lese den heutigen Predigttext aus der Lutherbibel 2017 aus Matthäus 26, die Verse 36 bis 46. Jesus in Gethsemane. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät.
Ich bete. Du fleischgewordenes Gotteswort, danke, dass wir von dir hören, auch das hören, das lesen können. Dass du uns in diesem wortgewordenen Wort auch wieder ganz lebendig begegnen willst, dich uns zeigen, uns zu Herzen gehen möchtest. Und darum bitten wir dich. Hilf uns, recht zu hören, jeder, wie es für ihn gerade gut und richtig ist. Amen. Liebe Gemeinde, mit diesem Abschnitt fühlen wir uns ja schon am Ende der Passionszeit. Jesu Gebetskampf ist im Kirchenjahr vor allem am Gründonnerstagabend verortet. Und doch passt er eben auch zum Anfang der Passionszeit und ist sicherlich nicht ohne Bedacht eben auf den zweiten Sonntag der Passionszeit auch als Predigttext gelegt worden. Wir sollen eben in der gesamten Passionszeit uns die Leiden Jesu vergegenwärtigen, sie erinnern. Nun versuchen nicht erst heute Menschen dem Leiden möglichst aus dem Weg zu gehen, Leiden zu vermeiden. Der Karfreitag, so sagt man manchmal, ist der höchste Feiertag der Protestanten. Allerdings, wenn man die Zahl der Gottesdienstbesucher nimmt, dann scheint genau das Gegenteil zu stimmen, dass er für die Protestanten keinen Wert hat. Ich will mich nicht immer in Leiden und Sterben Jesu verdenken. So sagen manche ehrlicherweise und andere, die denken's nur. Und im Blick auf das Leiden dieser Welt, auch gerade in diesen Tagen, sagte mir jetzt jemand: Ich lese, ich höre, ich schaue keine Nachrichtensendung mehr. Ich kann dieses Elend nicht mehr aushalten. Und Psychologen empfehlen Menschen, denen diese Bilder und Informationen zu sehr zusetzen und sie krank zu machen drohen, sich ihnen eben nur noch sehr begrenzt auszusetzen. Und das ist durchaus berechtigt. Andererseits wissen wir durch die Resilienzforschung, dass wir widerstandsfähiger werden dadurch, dass wir uns dem Leiden stellen und Wege erlernen, mit ihnen umzugehen. Aber dabei braucht es dann eben neben dem Elend immer auch den Blick für das andere, das Schöne, das Frohmachende. Wir brauchen eben gerade in solchen Zeiten etwas, was uns dann auch immer wieder gut tut, aufbaut, aufrichtet. Und das alles steckt für uns, beide Seiten gewissermaßen, auch in dieser Begebenheit aus dem Leiden, aus dem Leben Jesu. Denn die Rettung der Welt ist kein Spaziergang. Was in James-Bond-Filmen die notwendige Spannung, aber dabei immer mit einer gewissen Lässigkeit gepaart zu sehen ist, das ist in der Realität todernst. Das gilt für die zigtausend Soldaten, die miteinander gerade jetzt auch in diesen Minuten kämpfen. Das gilt auch für einen ukrainischen Präsidenten, der damit rechnen muss, liquidiert zu werden. Und das galt noch sehr viel mehr für den menschgewordenen Gottessohn Jesus Christus. Und dabei ebenso auch für Gott selbst. Was hat ihn sein Programm zur Rettung der Menschheit gekostet? Er hat die Welt nicht mit einem Fingerschnippen vor ihrem Untergang bewahrt. Er hat nicht mit Worten das Schicksal seiner Menschheit verändert, ihren Untergang und Tod verhindert. Nicht einfach es werde und es ward, so wie am Anfang der Schöpfung. Es hat seinen Sohn, es hat das Leben seines Sohnes, sein menschliches Leben gekostet. Es hat Jesus seinen Sohn diesen Weg ans Kreuz, bis in den Tod, in die Gottesfinsternis und Ferne gekostet. Um der Liebe und der Gerechtigkeit willen ist er diesen Weg gegangen. Jesus ließ sich von Johannes taufen, trotz dessen Einwand, dass Jesus eigentlich doch ihn taufen müsse. Seine Begründung, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und in der Bergpredigt hat er sein Programm zur Rettung der Welt entfaltet, unter anderem mit diesen Sätzen. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und nur wenige Sätze später, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Und im Johannesevangelium sagt Jesus kurz vor seiner Gefangennahme, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es hat Gott, es hat Jesus alles gekostet, uns Menschen zu retten. Aus Liebe und um der Gerechtigkeit willen war es notwendig. Und darum ringt Jesus kurz, bevor es so richtig ernst wird, bevor es kein Zurück mehr gibt. Dort im Garten Gethsemane, am Fuß des Ölbergs, da wäre eine Flucht noch ein leichtes gewesen. Doch das war für ihn überhaupt nicht die Frage. Er ringt mit seinem Vater im Himmel nicht darum, ob er fliehen oder sich gefangen nehmen lassen soll. Er ringt darum, ob es nicht doch noch eine andere Möglichkeit gibt, die Welt zu retten. Im Garten Gethsemane da begegnet uns Jesus ganz menschlich. Das erleben dieselben mit, die miterlebt hatten, wie Jesus ihnen ganz plötzlich göttlich erschien auf dem Berg der Verklärung. Dort zeigte sich Jesus diesen drei Jüngern plötzlich, als der himmlisch überglänzte. Hier im Garten Gethsemane als der total glanzlose. Dort erscholl aus dem Himmel mein geliebter Sohn, hier aus der Tiefe mein lieber Vater. Dort wurde aus dem strahlenden Christus genauso plötzlich wieder der Mensch Jesus, hier aus dem angefochtenen Knecht Gottes wieder der unangefochtene Herr der Lage. Doch dazu bedurfte es dieses tiefen Gebetskampfes Jesu. Er zeigte sich dort im Garten verzagt, wie auch wir ja manches Mal verzagt sind. Er war unsicher und verzweifelt, so wie wir auch manches Mal verzweifelt und unsicher sind. Er wollte nicht leiden aus purem Masochismus, ganz gewiss nicht. Dafür steht eben dieses Ringen in der Nacht vor seinem Tod. Das Ringen mit sich selbst und mit seinem Vater im Himmel. Und so darfst du dich, der du um dein Leiden ringst, Jesu Nähe eben genau darin gewiss sein. So kannst du, der du in deinem Leiden mit Gott ringst, wie er das zulassen kann, und ob er dir den Weg nicht einfach ersparen kann, abnehmen, ihn beenden kann, und der du vielleicht wie Jesus ja keine Antwort zu hören bekommst, so darfst du Jesus an deiner Seite wissen, denn er kennt das. Er hat das durchgemacht, er hat das durchbuchstabiert. Und so ist er jedem an der Seite, der mit Gott um dessen Weg in dieser Welt, mit dieser Welt und eben der Langmut Gottes ringt, der mit seiner Entscheidung, mit Gottes Entscheidung beten kämpft, uns Menschen machen zu lassen, uns gewähren zu lassen, nicht dreinzuschlagen, sondern uns Zeit zu geben. Zeit. Auch einem Hitler und einem Stalin, einem Honecker, einem Putin Zeit zu geben, sich eines Besseren zu besinnen und umzukehren. Und wer darum betend ringt, an dieser Entscheidung nicht irre zu werden, sondern das auszuhalten und das daraus folgende Leiden zu durchleben, an dessen Seite steht Jesus. Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat mit seiner Menschlichkeit gerungen, in der wir uns so gut wiederfinden können. Doch er hat dabei auch darum gerungen, dass hier in seinem Leiden und Sterben der Wille Gottes und der des Bösen, der Bösen, zusammenkommen. Denn wer hat es vorangetrieben, dass Jesus verhaftet wird? Wer wollte seinen Tod? Die, die mit seiner Liebe und seiner Gerechtigkeit nicht zurechtkamen. Die, die seine Nähe zu Gott und zu den Menschen wahrnahmen und die ihn dafür hassten. Jesus hat in Gethsemane so auch darum gerungen, wie Gott angesichts der vielen Leiden, die Menschen anderen Menschen antun, immer noch einen langen Atem hat. Wie er es zulässt, dass so das Böse immer wieder zu obsiegen scheint. Wie es also Gottes Wille ist, das zuzulassen und nicht, bums, zu beenden. Das ist angesichts des Krieges jetzt zum Beispiel für uns kaum auszuhalten, wenn wir das ganz nah an uns heranlassen, dass Gott dieses so unendlich grausame und böse Tun zulässt und damit das daraus folgende unendliche Leiden. Wie viel mehr noch muss Jesus das gequält haben, dass in seinem Weg ans Kreuz der Wille des Bösen, der Bösen, mit dem seines geliebten Vaters übereinstimmt. Ihm stand das vor Augen, wie das Böse obsiegt und herrscht und damit die Herrschaft Gottes verdeckt, wenn er diesen Weg ins Leiden und Sterben am Kreuz geht. Wie haben die Bösen gespottet, als er am Kreuz hing. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige doch ab vom Kreuz. Dann wollen wir ihm glauben. Er hat Gott vertraut. Der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Darin hörte Jesus den Spott des Bösen über Gott selbst. Und darum rang er dort in Gethsemane und darum, ob es nicht doch einen anderen Weg gibt. Jesus betet und er kämpft und ringt mit sich und mit Gott, ganz menschlich. Doch Schritt für Schritt gewinnt er Gewissheit. Obwohl Gott nicht antwortet, so zumindest nicht nach dem Bericht des Matthäus und des Markus. Nur Lukas erzählt, dass ein Engel kam, der Jesus stärkte. Er erzählt dann aber weiter, dass er daraufhin erst recht in einen angstvollen Kampf geriet und noch anhaltender betete, so anhaltend, dass sein Schweiß wie Blutstropfen von der Stirn fiel. Bei Matthäus ist seine zweite Bitte schon gewandelt. Vielleicht ist es euch eben schon aufgefallen beim Zuhören oder auch Lesen hier vorne. Er hat so schon Klarheit, dass dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen kann. Er bittet nur noch darum, dass darin dann bitte auch Gottes Wille geschehen soll. Dass Gott sich so auf diesem Weg tatsächlich durchsetzt, dass er seinen Plan zur Rettung der Welt ausführt, erfolgreich ausführt, trotz der immens hohen Kosten, die er dafür zahlen muss. Und diese Bitte wiederholt er dann noch ein zweites Mal und ist am Ende wieder ganz Herr der Situation, der seinen Häschern selbstbewusst entgegengeht. Gott will nicht unser Leiden. Er will nicht das Leiden der Menschen in der Ukraine oder wo sonst immer noch Menschen leiden. Doch er hält es aus, dass das Böse scheinbar immer noch, immer wieder obsiegt. Doch mit Gethsemane und Golgatha hat sich die Situation gewandelt, grundlegend. Mit Jesu Tod und Auferstehung ist die Macht von Sünde, Tod und Teufel gebrochen. Jesu Kampf, Gebetskampf in Gethsemane ist trotz aller Dramatik so für uns ein Grund zur Freude. Wie mehr noch sein Tod am Kreuz trotz allen Leidens, trotz dieser daran liegenden ungeheuren Grausamkeit und Ungerechtigkeit, wir eben darin seine Liebe, seine grenzenlose Liebe entdecken können. Und das uns ebenfalls Grund zur Freude wird, ist. Und wir bleiben wie die Jünger damals angefochten. Sind manchmal schläfrig, versuchen immer mal wieder dem Ringen ums Leiden aus dem Weg zu gehen, flüchten uns in den Schlaf, sind nur noch ganz bei uns alleine und nicht mehr bei dem Elend um uns herum. Manchmal merken wir vielleicht auch die Dramatik nicht, spüren nicht, in welcher Not, in welchem Leid jemand steckt. Oder wollen es auch nicht spüren, bleiben auf Distanz, flüchten uns eben auch da wieder in den Schlaf. Jesus wird mit uns umgehen, so wie er damals mit den Jüngern umging. Er wird uns vergeben. Und sagt uns dann, probiert's erneut. Stellt euch dem Leiden dieser Welt. Leidet mit mir am Bösen. Ringt mit mir um die Rettung der Menschen. Aber damit ihr das könnt, verliert nicht den Blick auf mich und auf das, was ich doch schon errungen habe. Freut euch daran, dass ich die Rettung der Welt schon längst erschaffen, erkämpft habe. Amen.